In der heutigen Predigt wollen wir uns Gedanken machen über den 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. 1. Timotheus 1, Verse 12 bis 20. Dieser Abschnitt ist überschrieben in meiner Bibel mit den Worten: Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Ja, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und dafür danke ich dir von Herzen. Wie schon gesagt ist, der heutige Text in meiner Bibel überschrieben: Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. Oder anders formuliert: von Jesus beschlagnahmt. Im Beschlagnehmen, das heißt laut Duden, das Verfügungsrecht entziehen. Von Jesus beschlagnahmt heißt, Jesus das Verfügungsrecht über mein Leben abzutreten. Und das bedeutet, nicht mehr ich, sondern Christus in mir, wie es Paulus einmal sagt, soll der Herr meines Lebens sein. Ein Ausleger formulierte das einmal folgendermaßen: Christus will nicht nur in einzelne Lebensbereiche bei mir einziehen, sondern er möchte ganz Herr meines Lebens sein. Nur wenn Christus ganz Herr im Leben eines Menschen ist, dann ist er in Wirklichkeit, so dieser Ausleger, ganz beisammen, ganz bei sich selbst. Nur so kann er ein erfülltes Leben vor Gott leben. Denn ohne Beschlagnahme von Gott ist der Mensch nur Funktionär. Das heißt, er führt nur Tätigkeiten aus, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Doch mit dem Herzen dabei sein kann nur ein Mensch, dessen Herz im Herzen Jesu gegründet ist. Stellt sich die Frage: Wo ist unser, mein, dein Herz gegründet? Wie sieht es denn mit der Beschlagnahme unseres Lebens durch Jesus bei uns im Alltag aus? Wenn wir uns hier suchen, wenn wir unsere Alltagskleider anhaben, finden wir uns viel besser, als wenn wir von einem Leben, das von Jesus beschlagnahmt, das völlig aus und zu ihm lebt, reden. Was für ein Kontrast. Unser menschliches Wesen voll von Sünde, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit und Abtrünnigkeit und auf der anderen Seite die Größe und Heiligkeit unseres Gottes. Hier der heilige Gott und dann wir durch die Sünde von Gott getrennte Menschen. Zöllner, die sich in der Gegenwart Gottes nur an die eigene Brust schlagen können und stammeln können, Gott sei mir Sünder gnädig. Der frühere Präses des Gnadauer Verbandes, Kurt Heimbucher, er ist schon seit 25 Jahren in der Herrlichkeit, prägte dazu einmal folgende Sätze. Alles geistliche Leben und aller Neuaufbruch im geistlichen Leben beginnt damit, dass wir vor Gott stehen bleiben. Dass wir unsere Sünden in seinem Licht erkennen und ihn um Gnade bitten. Alles geistliche Leben und Neuaufbruch um uns und unter uns beginnt mit der Buße. Dass wir unserem Gott sagen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Gesündigt aneinander, Jungen gegen die Alten und Alten gegen die Jungen oder gesündigt haben auch miteinander. Wir sind nicht beieinander als Pharisäer, die Gott Leistungen vorzeigen wollen oder auch nur können. Wir sind beieinander, um Gott unser Versagen zu sagen, unseren Ungehorsam zu bekennen. Gott sei mir Sünder gnädig. Wir sind hier als Leute, die um Gnade bitten. Herr, vergib uns. Herr, verwirf uns nicht. Herr, bleibe bei uns. Rüste du uns aus mit deinen Gaben. Gebrauche uns noch einmal in unserem Volk, in unseren Kirchen und Gemeinden. So wollen wir miteinander als solche, die sich an die eigene Brust schlagen wie der Zöllner, zur Mitte gehen. Und die Mitte, das ist das Kreuz, an dem Jesus Christus für uns starb. Hier in der Mitte, am Kreuz unseres Herrn, ist der Raum der Gnade. Hier in der Mitte bei Christus wollen und können wir uns neu gegenseitig finden. Hier in der Mitte wollen wir beieinander bleiben. Und hier von dieser Mitte aus wollen wir einander dienen. Das ist der richtige Platz für uns, der richtige Standort unter dem Kreuz als Zöllner vor Gott. Das ist Beschlagnahme unseres Lebens durch Jesus Christus. Und wenn wir so vor Gott stehen, dann wird in unserem Leben nicht die Klage, sondern der Dank gegenüber Jesus Christus und sein Erlösungswerk den Vorrang haben. Soweit die Gedanken von Präses Kurt Heimbucher. Und somit sind wir mittendrin im Lob- und Dankhymnus des Apostels Paulus. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich starr gemacht und mich für treu erachtet hat und eingesetzt in das Amt. Wie er, Paulus, zu diesem lauteren und herrlichen Evangelium kam, das möchte er in diesem Abschnitt seinem geistlichen Sohn Timotheus und auch uns heute ganz neu groß machen. Am Anfang muss der Dank gegenüber Gottes herrlichem Evangelium stehen. Paulus bezeugt, er ist es, der mich stark gemacht hat. Er ist es, der mich für treu erachtet hat. Man kann auch sagen, dessen Treue mich hält. Und er ist es, der mich in das Amt gesetzt hat. Wenn Jesus Menschen aus der Sünde herausruft, ruft er sie gleichzeitig in den Dienst für sein herrliches Evangelium. Das bedeutet natürlich, dass wir uns von Jesus gebrauchen, oder wie es unsere Überschrift ausdrücken möchte, beschlagnahmen lassen. Nur diese ständige Beschlagnahme unseres Lebens durch Jesus hält uns vom Stillstand in unserem Glaubensleben ab und verhilft uns dazu, dass wir nur und aus dem lebendigen Wasser, das aus der Fülle Jesu kommt, leben. Stichwort lebendiges Wasser. Was für ein Wasser hat denn Paulus vor seiner Bekehrung getrunken? Ein Gotteslästerer war Paulus eigentlich nie. Im Gegenteil, er war vielmehr ein Eiferer für Gott. In Apostelgeschichte 22, Verse 19 und 20 schildert Paulus in seiner Verteidigungsrede an das Volk, mit was für Leidenschaft er Gott dienen wollte vor seiner Bekehrung, bis ihm Jesus vor Damaskus begegnete und ihm eine neue Zielrichtung, eine neue Lebensorientierung gab. Paulus beschreibt das in Vers 13 folgendermaßen: Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Also ein Lästerer, ein Verfolger, ein Schmäher, so bezeichnet sich Paulus vor seiner Bekehrung. So kann Jesus einen Menschen verändern. Paulus war ja der festen Überzeugung, Gott einen Dienst zu erweisen, indem er die junge Christengemeinde verfolgte. Dass ihm dieser Gottesdienst ernst war, sehen wir im zweiten Teil von Vers 13. Denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Paulus war also kein labiler Mann, sondern ihm war die Reinheit und Lauterkeit des jüdischen Glaubens etwas wert. Und er hat sich mit aller Kraft dafür eingesetzt. Als ihn nun der auferstandene Jesus auf eine andere Ebene stellte, da sieht der ehemalige Saulus sein ehrliches Wirken vor Gott auf einmal als unwissenden Unglauben an. Das Licht vor Damaskus hat diesem Saulus eine neue Perspektive gegeben. Und diese neue Perspektive hat diesem Gotteseiferer Saulus einen neuen Blick, einen neuen Auftrag gegeben. Jesus, der auferstandene Herr, hat ihn nun zu seinem Nachfolger, zu seinem Völkerapostel berufen, mit dem neuen Namen Paulus. Paulus will uns durch diese Verse zeigen, dass man nur mit blindem Frommsein auch schnurstracks ins Verderben rennen kann. Doch ihm ist Barmherzigkeit widerfahren, denn seine Aktivitäten geschahen unwissend im Unglauben. Wissentlicher Ungehorsam ruft Gottes Zorn hervor, Hebräer 10, 26 und 4. Mose 15, 22 bis 31. Doch Mit dem unwissenden und irregeleiteten Sünder verfährt Gott gnädig, wie es in Hebräer 5, Vers 2 aufgeschrieben ist. Das unterstreicht Paulus in besonderer Weise in Vers 14. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Deshalb wurde dem Apostel auch die Gnade Gottes und nicht sein Zorn zuteil. Ja, die göttliche Gnade, die er erfuhr, ging sogar weit über seine schwere Sünde hinaus. Wo einst nur Unglaube gewesen war, schenkte Gott ihm Glauben in Jesus Christus. Wo heftige Gegnerschaft gegen Gott und sein Volk geherrscht hatte, herrschte nun die Liebe Christi. Alles, was Paulus gefehlt hatte, hat die Gnade Gottes ihm mehr als reichlich gegeben. Hier wird die ganze Fülle dessen deutlich, was Paulus meint, wenn er davon spricht, wie er für den Dienst Christi ausgerüstet und gestärkt wurde. In Vers 15 kommt Paulus auf den Kern des persönlichen Einschubs, der mit Vers 12 beginnt, zu sprechen. Der Apostel legt hier Zeugnis über das Ziel der Inkarnation Christi ab. Jesus ist nicht nur in die Welt gekommen, um ein Beispiel zu geben oder den Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein gelassen sind. Er kam vielmehr, um Sünder aus ihrem geistlichen Elend zu erlösen. Und Paulus selbst ist nach seiner eigenen Aussage der Erste der Sünder. Diese grundlegende Aussage kann nicht missverstanden werden. Sie ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, Kapitel 4, Vers 9. Letztlich geschah auch die Rettung des Paulus selbst in dieser einen großen Absicht, Gottes Heilsplan für alle Sünder deutlich zu machen, Vers 16. Als der Erste unter den Sündern verkörpert Paulus sozusagen den Extremfall. Wenn Gott so geduldig und gnädig war, ihn zu retten, dann ist er auch geduldig und gnädig genug, jeden anderen Menschen selig zu machen. In diesem Sinne können alle, die seinem Beispiel folgen, Paulus als Prototyp oder Vorbild betrachten. Der Erste der Sünder wurde der Erste der Heiligen. Gottes größter Feind wurde sein bester Diener. Zwischen diesen beiden Extremen können sich die übrigen Christen einordnen. Sie können also am Fall des Paulus etwas über sich selbst lernen. Der Gedanke an die Gnade Gottes, wie es in seinem eigenen Leben zum Ausdruck kam, ist erfüllt von der Ehrfurcht und Anbetung seines Herrn. Lassen wir uns doch heute Morgen von dem Apostel Paulus geistlich anstecken und ganz neu einladen in die Ehrfurcht und Anbetung unseres Herrn. Grund genug haben wir dafür, die wir doch täglich aus seiner Gnade und Barmherzigkeit leben dürfen. Oft sind es gute Dinge und Ereignisse, die wir so selbstverständlich hinnehmen und oft fast gar nicht bemerken, dass uns das Gottes gute Vaterhand mit im Spiel ist. Doch manchmal sind es auch Ereignisse, wo wir ganz konkret sein gutes und direktes Eingreifen in unserem Leben erfahren dürfen. Das haben Helga und ich ganz persönlich kürzlich in unserer Reha in Österreich erfahren dürfen. Er, unser Herr und Heiland, hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wunderbar durchgetragen, sonst würde ich heute alleine dastehen. Ihm allein sei dafür Lobpreis und Anbetung. Die Wendung, dem ewigen König, wörtlich König der Äonen, Vers 17, unterstreicht Gottes Souveränität über das Auf und Ab der menschlichen Geschichte. Zwei zentrale Attribute Gottes, seine Ewigkeit und seine Geistigkeit, kommen in den Zusätzen, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren zum Ausdruck. Zwar jetzt für uns unsichtbar, ist er doch der Allgegenwärtige, der Unvergängliche, der schon immer war und ist und bleibt. Unser sicherer Halt und Anker, der uns durch alle Turbulenzen unserer Erdenzeit durchträgt, bis ans Ziel der ewigen Gemeinschaft mit ihm, durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Und diesem einen Gott allein gebührt Ehre und Preis in Ewigkeit. In den letzten vier Versen dieses Kapitels nimmt Paulus seine Anweisungen an Timotheus, der sich ja in Ephesus aufhält, wieder auf und wiederholt den Auftrag, den er ihm in Vers 3 gab. Diese Botschaft ist in Vers 5 mit Unterweisung übersetzt, bezieht sich auf den Umgang mit den in Vers 3 erwähnten falschen Lehrern. Sie entspricht den Weissagungen, die früher über die Berufung und Eignung des Timotheus für die Aufgabe in Ephesus ergangen sind. Im Gegensatz zu Epheser 6, Vers 10 bis 17, wo Paulus die Ausrüstung der Christen für den geistlichen Kampf genau beschreibt, geht er hier in Vers 19 nur auf zwei Waffen ein, die immer miteinander verbunden zu sein scheinen. Kapitel 1, 5 und Kapitel 3, 9, nämlich den Glauben und das gute Gewissen. Deshalb haben einige aus der Gemeinde von Ephesus, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben, steht hier ganz deutlich, auch am Glauben Schiffbruch erlitten. Das vom lebendigen Wort Abirren wurzelt häufig in moralischem Versagen. Zwei Männer in Ephesus können in besonderer Weise als Beispiel für diesen Prozess herangezogen werden. Hymenäus, 2. Timotheus 2, 17 und Alexander. Ob hier derselbe Alexander gemeint ist, der in Apostelgeschichte 19, 33 und 2. Timotheus 4, 14 erwähnt ist, ist nicht klar. Wahrscheinlich handelt es sich um eine andere Person. Schiffbruch am Glauben. Ja, das gibt es. Doch wer in der Nähe Jesu bleibt, dem gilt sein Wort. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Selbst wenn unsere Kräfte im Alter und Krankheit nachlassen, ist er treu. Denn er hat uns zugesagt, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will euch heben, tragen und erretten. Die Strafe, die Paulus für die beiden Gotteslästerer vorsah, bestand darin, sie dem Satan zu übergeben. Eine Wendung, die vermutlich ein Ausdruck für den Ausschluss aus der Gemeinde, Vergleich 1. Korinther 5, Verse 1 bis 5, und damit für die Auslieferung an die von Satan beherrschte Welt ist. 2. Korinther 4, Vers 4. Für Paulus ist die Gemeinde ein sicherer Hafen für die Gläubigen, ohne den sie Schlimmes erleiden müssten. Deshalb diente die Exkommunizierung dazu, die beiden Abtrünnigen zu züchtigen. Auch hier sind die Motive des Paulus jedoch auf eine Heilung des Übels und nicht die Bestrafung der Übeltäter ausgerichtet. Vergleiche 2. Korinther 2, Verse 5 bis 8 und 2. Thessalonicher 3, die Verse 14 und 15. Also gilt es für uns, diesen Glauben in Treue zu bewahren und nicht von sich zu stoßen, damit uns unser auferstandener Herr einst den Siegeskranz in der ewigen Herrlichkeit schenken kann. Jesus Christus, unser treuer Herr und Heiland, helfe uns dazu. Auf ihn ist Verlass. Amen.